SR Info. Bilanz am Mittag.
Immer mehr Drohnensichtungen über Kasernen, Flughäfen und Kraftwerken. Deshalb will die Bundesregierung den Abschuss von Drohnen erlauben. Außerdem, die elektronische Patientenakte startet in die Testphase. Was ändert sich damit? Und nach mehreren gescheiterten Versuchen, der suspendierte Präsident von Südkorea ist festgenommen worden. All das in der nächsten halben Stunde in der SR Info Bilanz am Mittag mit mir, Lisa Krauser. Herzlich willkommen.
SR Info.
Montagabend in Mahl, Nordrhein-Westfalen. Über einem Chemiepark bemerken Mitarbeiter ein Brummen in der Luft und entdecken mehrere Drohnen, die über dem Chemiepark kreisen. Es folgt ein Großeinsatz der Polizei, ein Hubschrauber fahndet in der Luft. Mehrere Stunden dauert der Einsatz. Was dahinter steckt, möglicherweise Industriespionage, eine russische Aufklärungsdrohne, ist noch unklar. Wie umgehen mit Drohnen über kritischer Infrastruktur in Deutschland? Darüber berät das Bundeskabinett zur Stunde in Berlin in seiner Kabinettssitzung. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Bundeswehr in Zukunft illegale Drohnen über kritischer Infrastruktur abschießen darf. Denn Drohnen wie am Montag in Mahl sind kein Einzelfall. Georg Schwarte berichtet.
Wieder und wieder sichten Ermittler in Deutschland große Drohnen über zivilen Einrichtungen.
Mutmaßlich kommen sie aus Russland, werden eingesetzt zur Aufklärung, weil wir nehmen sie wahr über kritischer Infrastruktur, über Bundeswehrstandorten, über Häfen. Also doch sehr gezielt. Und daher ist es eine Bedrohungslage, die uns sehr beschäftigt.
Warnte zuletzt Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens. Bislang aber ist die Drohnenabwehr hierzulande schwierig, rechtlich wie logistisch, die Mittel der Polizei begrenzt. Das deutsche Luftsicherheitsgesetz erlaubt der Bundeswehr bisher nur im Notfall, Luftfahrzeuge im Luftraum abzudrängen, zur Landung zu zwingen oder Warnschüsse abzugeben. Waffengewalt gegen Drohnen über Deutschland bisher nicht erlaubt.
Denn wir können ja schlecht per se Einsatz der Bundeswehr im Inneren mit unserer Drohnenabwehr über zivilem Gelände agieren. Das sind alles Fragen, die entweder nicht geklärt sind oder ganz klar geklärt sind. Wir tun gerade alles, um den Schutz unserer Liegenschaften stetig zu verbessern,
sagte Verteidigungsminister Pistorius noch im Oktober, als er den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr in Berlin besuchte. Ein Projekt dort, Drohnenabwehr.
Erst vor wenigen Tagen, wir haben es gesehen gerade, wurde eine neuartige Abfangdrohne erfolgreich getestet, durch KI gesteuert. Das alles wäre noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen. Sie macht die gegnerischen Drohnen durch einen Aufprall mit 300 Stundenkilometer unschädlich. Zielsteuerung erfolgt durch KI. Keine Pilotin, kein Pilot könnte das herstellen.
Jetzt will das Bundeskabinett den Weg freimachen, dass die Bundeswehr künftig auch über deutschem Luftraum militärische und zivile Einrichtungen umfassend schützt, notfalls mit Waffengewalt. Wenn, so heißt es, davon auszugehen ist, dass ein unbemanntes Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen oder gegen eine kritische Anlage eingesetzt werden soll. Zuletzt gab es immer wieder Drohnenüberflüge, Meldungen von Kasernen, dem US-Militärflugplatz Ramstein, aber auch von sicherheitsrelevanten Unternehmen. Die Drohnen sichteten im November. Umkreiste eine Drohne den in Hamburg ankernden Flugzeugträger der britischen Marine. Die Bundeswehr arbeitet laut Pistorius mit Hochdruck an der Drohnenabwehr.
Wir verbessern unsere Fähigkeiten da, man kann fast sagen täglich, sowohl was Aufklärung als auch Abwehr angeht. Wir sind dabei, den Liegenschaftsschutz massiv auszubauen. Aber ich will nur mal in Erinnerung rufen, wir reden allein in Deutschland über 1000 Liegenschaften mit unterschiedlicher Bedeutung, Größe.
Und da ist der zivile Bereich kritischer Infrastruktur noch nicht mit eingerechnet. Heute also der Kabinettsbeschluss. Ob der Bundestag aber noch vor der Wahl den Einsatz von Bundeswehrwaffen gegen Drohnen bewilligt, unklar. Auch wenn spätestens seit dem Ukraine-Krieg alle wissen, Drohnenabwehr sichert Leben, sagt auch der Verteidigungsminister.
Wir lernen jeden Tag, wie entscheidend es ist, dass sich auch unsere Soldatinnen und Soldaten und unsere Systeme und dass wir unsere Liegenschaften schützen können gegen gegnerische Drohnen.
Ein Beitrag von Georg Schwarte. Die deutsche Wirtschaft ist Ende letzten Jahres wieder geschrumpft. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Einzelheiten dazu von Lars Hofmann.
Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr zum zweiten Mal hintereinander geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 0,2% zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. 2023 gab es einen Rückgang um 0,3%. Dabei hat es vor allem die Industrie hart getroffen. Der Maschinenbau, die Auto- und Chemieindustrie sowie die Metallverarbeitung sind insgesamt um 3% geschrumpft, die Bauwirtschaft sogar um knapp 4%. Auch im Gastgewerbe gab es ein Minus. Der Dienstleistungsbereich ist dagegen insgesamt leicht um fast 1% gewachsen. Unter anderem haben die öffentlichen Verwaltungen sowie die Bereiche Erziehung, Unterricht und Gesundheit profitiert. Gestützt wurde die Wirtschaft nach Angaben der Statistiker, weil private Haushalte und vor allem der Staat und die Sozialversicherungen mehr Geld ausgegeben haben. Für das laufende Jahr erwarten Wirtschaftsforscher höchstens ein leichtes Wirtschaftswachstum. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, geht davon aus, dass Europas größte Volkswirtschaft 2025 so langsam wachsen wird wie keine andere Industrienation.
Das E-Rezept gibt's schon seit ein paar Jahren. Jetzt folgt das nächste große Projekt, das das Gesundheitswesen digitaler machen soll. Schon seit Anfang der 2000er in Planung läuft sie nun tatsächlich an, die elektronische Patientenakte. Zumindest startet jetzt die erste Pilotphase. Befunde, Arztberichte, Laborergebnisse, Röntgenbilder können damit digital auf der Krankenkasse gespeichert werden. Was das für Patientinnen und Patienten praktisch bedeutet, wie sie in ihre Akte schauen können und wer was sehen kann, berichtet Birgit Eger, die eine Praxis besucht hat, in der die elektronische Patientenakte schon im Einsatz ist.
Hallo, kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz.
Die Hausarztpraxis von Dr. Barman Afzali ist ziemlich neu und voll digitalisiert. Deshalb ist er auch einer der Ersten, der die neue elektronische Patientenakte testen kann. Er muss bald nicht mehr in Karteikärtchen nach seinen Notizen suchen.
Also wenn ich jetzt die Akte von dem Patienten aufmache, also ich sehe hier mit einem Klick, ob er die Akte hat. Und es kostet mich ja nicht viele Klicks, das dann auch bei mir dann weiter zu pflegen.
Aber erstmal ist die neue Akte leer, bevor sie dann von Patienten und Arzt Stück für Stück gefüllt werden kann.
Also ich freue mich, dass der Alltag in ganz vielen Behandlungsfällen einfacher wird, weil Patienten so ein bisschen unterstützt werden im Sammeln ihrer Krankengeschichte. Das heißt, dann kann ich mit dem Patienten darüber leichter sprechen, kann auch vermeiden, dass Untersuchungen nochmal gemacht werden, die nicht nötig sind, sondern kann auch dafür sorgen, dass die nächste Untersuchung gemacht wird, die dann unbedingt notwendig wäre.
Die Behandlung wird auch sicherer, denn schon im ersten Schritt werden die verschriebenen Medikamente zu sehen sein. Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine der wichtigsten Neuerungen.
Wir gehen davon aus, konservativ gesagt, es sterben pro Jahr mehrere 10.000 Menschen an der Art und Weise, wie sie die Arzneimittel kombiniert einnehmen oder auch nicht einnehmen.
Die elektronische Patientenakte wird für jeden gesetzlich Versicherten automatisch angelegt. Um selbst reingucken und vielleicht eigene Dokumente hochladen zu können, braucht man allerdings etwas Geduld. Man muss die App der Krankenkasse auf das Handy oder den PC laden, dann meist einen PIN für die Akte beantragen und sich bei der Post ausweisen. Bei älteren Handys gibt es allerdings manchmal Probleme, weiß Heike Dierbach von der Stiftung Warentest aus Rückmeldungen der Leser.
Die Krankenkassen helfen einem auch, wurde mir versichert. Die haben wohl auch geschultes Personal. Es lohnt vielleicht einmal den Aufwand zu machen, es zu versuchen, denn man muss es eigentlich nur einmal machen.
Die Akte selbst zu managen kann sinnvoll sein, denn in der Werkseinstellung sind erstmal alle Daten für alle Ärzte und medizinisches Personal sichtbar. Wenn man vielleicht nicht möchte, dass vielleicht der Zahnarzt von meiner Psychotherapie erfährt, lassen sich einzelne Dokumente auch sperren. Man kann die elektronische Patientenakte auch ganz ablehnen.
Sie können Widerspruch einlegen bei Ihrer Krankenkasse, jetzt gleich oder auch jederzeit später auf allen möglichen Wegen, auch formlos. Sie sollen dadurch auch keine Nachteile haben, also die medizinische Behandlung darf nicht schlechter sein. Es sollte sich auch niemand gedrängt fühlen, eine EPA anlegen zu lassen.
Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprechen sich aber die meisten Versicherten für eine elektronische Akte aus.
Wenn man viel zum Arzt geht und mit vielen Fachärzten zu tun hat, ist es vielleicht ein Vorteil.
Ich finde es sinnig, dass das irgendwie alles auf der Karte gespeichert ist und wenn man dann Ärzte wechselt, haben die halt auch einen schnelleren Überblick.
Das mit dem Datenleck, das ist natürlich so, aber das haben wir ja mit E-Mails und allem.
In einem vorgetäuschten Hackerangriff hatte sich der Chaos Computer Club mit gebrauchten Lesegeräten und gefälschten Arztausweisen Zugang zu den Daten vieler Patienten verschaffen können. Ein Datenleck, das laut Ministerium bis zur Einführung behoben ist. Aber bis die elektronische Patientenakte bundesweit für alle gesetzlichen Versicherten eingeführt wird, kann es noch etwas dauern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hofft, dass er den Staat noch begleiten kann.
Wir machen ja jetzt erst einmal 4 Wochen Pilotphase, dann kommt die Auswertung. Aber meine Einschätzung wäre die, dass wir vielleicht im März das also hinbekommen. Es kommt darauf an, wie gut die Pilotphase läuft.
Die Testphase für die elektronische Patientenakte ist heute angelaufen. Birgit Eger hatte die Infos dazu. Und wir bleiben im Gesundheitswesen. Es ist nicht mehr lang bis zur Bundestagswahl und so langsam kommen einzelne Interessengruppen und Verbände mit ihren Forderungen an eine neue Bundesregierung. Darunter auch das Gesundheitswesen. Bei den Krankenhäusern ist gerade besonders viel Bewegung und Umbruch drin. Das neue Krankenhausgesetz hatte die Ampelregierung gerade noch so beschlossen und muss jetzt umgesetzt werden. Und das sorgt in vielen Kliniken für große Bauchschmerzen, hat meine Kollegin Stefanie Balle vom Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft, also der Dachorganisation der Saarländischen Kliniken, erfahren. Steffi, was genau verursacht der Krankenhausgesellschaft denn Bauchschmerzen?
Das ist wenig überraschend erstmal das Geld. Das ist nicht neu, hat aber dadurch, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach viele Millionen Euro allein für die Kliniken im Saarland versprochen hatte, neue Brisanz. Die sollte es nämlich geben, wenn sein umstrittenes Krankenhausgesetz verabschiedet ist und in Kraft tritt. Das hatte Lauterbach noch Anfang Oktober hier in Saarbrücken bei einer Pressekonferenz bekräftigt. Das Gesetz ist seit 1. Januar in Kraft, aber von dem Geld ist bisher nichts zu sehen.
Was außer Geld fordert die Krankenhausgesellschaft denn noch von einer neuen Bundesregierung?
Also da steht Bürokratieabbau an oberster Stelle der Wunschliste, sagt Thomas Jacobs, der Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft.
Wichtig ist, dass wir wirklich die Bürokratie verringern, den Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, sowohl für Pflegekräfte als auch für Ärzte, sodass sie mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten am Bett haben.
Es gibt einige Erhebungen, die zeigen, dass Ärzte und Pflegepersonal mehrere Stunden am Tag mit Dokumentation dessen, was sie tun, verbringen. Und im neuen Gesetz wird davon noch mehr gefordert. Da wird dann nicht nur geschaut, wie hat die gesamte Station an dem Tag wie viele Patienten wie behandelt oder versorgt, sondern dann soll auch noch aufgeführt werden, welche Qualifikation hatten die einzelnen damit beauftragten Personen, um diese Arbeiten auszuführen. Und da verwehrt sich nicht nur im Saarland, sondern in ganz Deutschland die Krankenhausgesellschaft gegen so viel Einmischung durch die Politik und so wenig Vertrauen in die Selbstverwaltung der Kliniken.
Eigentlich soll die Neuordnung der Krankenhäuser ja aber die Patientenversorgung verbessern, also mehr Kooperationen und mehr Erfahrung auf einzelnen Gebieten, die dann speziell in den einzelnen Krankenhäusern angeboten werden. Wird das auch in Frage gestellt?
Nein, da sind sich die Akteure eigentlich einig. Das soll so sein, weil völlig offensichtlich ist, es gibt zu wenig Personal, damit jedes vorhandene Krankenhaus alles an Versorgung anbieten könnte. Das ist auch im Saarland schon in der Umsetzung. Gerade gestern wurde ja bekannt, dass die beiden Kliniken in Saarlouis, St. Elisabeth und DRK, eine umfassende Kooperation angehen wollen. In Saarbrücken haben das die beiden Kliniken auf dem Winterberg und auf dem Rastpfuhl ja schon Ende vorigen Jahres verabredet. Das ist also im Fluss. Am Grundsatz gibt es keine Diskussion, aber es geht um die Ausgestaltung. Das neue Gesetz, das bringt eine andere Finanzierung mit sich. Einen Teil der Kosten sollen die Krankenhäuser durch Pauschalen ersetzt bekommen. Aber die Berechnung dieser sogenannten Vorhaltepauschalen ist dermaßen kompliziert, dass sie alles andere als unbürokratisch ist. Also aus den versprochenen unbürokratischen Vorhaltebudgets ist in den Augen der Krankenhausgesellschaft ein Bürokratiemonster geworden, das niemandem hilft.
Das heißt, das Krankenhausgesetz ist in weiten Teilen ein Fall für die Mülltonne, kann man das so sagen?
Also dass es eine schlankere Organisation und sparsameres Wirtschaften der Krankenhäuser geben muss, da sind sich alle einig. Die Versorgung in Deutschland ist sehr gut, aber eben auch unverhältnismäßig teuer und personalintensiv. Auch das wissen alle Beteiligten und wollen eben durch Kooperation und Spezialisierung das ändern. Es geht aber eben um den Weg, der dahin führen kann. Grundsätzlich aber gilt auch nach der Bundestagswahl.
Das ist einfach gesetzt. Unabhängig von der Frage, wer nach der Bundestagswahl Bundesgesundheitsminister wird.
Thomas Jacobs, der Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Und mit diesem beschlossenen Gesetz müssen eben jetzt alle Beteiligten leben. Eine neue Bundesregierung sollte nach dem Willen der Krankenhausgesellschaft die Umsetzung aber einfacher Bürokratie entschlackt machen und sich nicht in jedes Detail auf den Stationen einmischen und eben mehr Vertrauen in die Selbstverwaltung der Kliniken haben.
Die Krankenhäuser im Saarland schauen kritisch und teils mit Sorge auf die Umsetzung des Krankenhausgesetzes. Stefanie Balle aus der SR-Landespolitik-Redaktion hatte die Infos dazu. Wir haben kurz vor der Sendung dieses Gespräch geführt. Der Nahe Osten beschäftigt uns gleich direkt nach den Nachrichten im Überblick mit Stefan Eising.
Die US-Börsenaufsicht hat Tech-Milliardär Elon Musk wegen des Kaufs von Twitter-Aktien im Jahr 2022 verklagt. Musk wird vorgeworfen, nicht rechtzeitig öffentlich gemacht zu haben, dass seine Beteiligung an dem Unternehmen die 5%-Marke überschreitet. Stattdessen habe er erst mehrere Tage später bekannt gegeben, dass er nun bereits 9% an Twitter halte. Danach war der Aktienpreis stark nach oben gesprungen. Die Börsenaufsicht wirft Musk vor, durch den Regelverstoß rund 150 Millionen Dollar gespart zu haben. Sie fordert eine Geldstrafe und die Herausgabe der Gewinne. Musks Anwalt wies die Vorwürfe zurück. Der Pharmakonzern Bayer muss in den USA erneut Schadensersatz zahlen, diesmal in Höhe von 100 Millionen Dollar. Ein Gericht im US-Bundesstaat Washington verurteilte das Unternehmen. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass vier Kläger durch PCB-haltige Leuchtstoffröhren in einer Schule massive gesundheitliche Probleme bekamen, wie etwa Krebserkrankungen. Die giftigen Chemikalien wurden vom US-Konzern Monsanto hergestellt. Bayer hatte das Unternehmen 2018 übernommen. Ministerpräsidentin Rehlinger hat in der saarländischen Staatskanzlei eine neue 2-Euro-Gedenkmünze vorgestellt. Wie es in einer Mitteilung heißt, zeigt sie das Motiv der Saarschleife bei Mettlach. Anlass für die neue 2-Euro-Gedenkmünze ist, dass das Saarland derzeit die Bundesratspräsidentschaft innehat.
SR Info.
Und wir gehen ins Ausland. Aus Israel heißt es, man warte auf die Zustimmung der Hamas zu einem vorliegenden Vorschlag für eine Waffenruhe. Die Terrororganisation selbst teilte mit, man sei in Kontakt mit den einzelnen Gruppierungen. Fakt ist, dieses Hin und Her kurz vor einem möglichen Abschluss hatte in der Vergangenheit am Ende immer dazu geführt, dass der Deal doch noch geplatzt ist. Besteht diesmal aber wirklich mehr Grund zur Hoffnung auf eine Waffenruhe und einen Geiseldeal? Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
Die Zeichen, die für eine Waffenruhe in Gaza und für die Freilassung von Geiseln sprechen, stehen immer noch auf Hoffnung. Dass sich ein Teil der Terrorgruppe Islamischer Dschihad auf den Weg nach Katar gemacht hat, deuten Beobachter in Israel als gutes Zeichen, dass es jetzt darum gehen könnte, wie Geiseln übergeben werden. Auch sollen einige der Entführten an sichere Orte transferiert worden sein, heißt es aus palästinensischen Quellen. All diese Meldungen rund um die Verhandlungen müssen mit Vorsicht betrachtet werden. Weniger zu sagen sei jetzt mehr, warnte Israels Regierungssprecher David Menzer. Er betonte, die Hamas müsse noch zustimmen. Von der Terrororganisation gibt es bislang keine eindeutigen Signale. In Israel laufen Vorbereitungen, um Geiseln aus Gaza in Krankenhäuser aufzunehmen. Auch das israelische Kabinett sei bereit, sich kurzfristig zu versammeln, um abzustimmen. Auch der oberste Gerichtshof in Israel muss noch angehört werden. Experten gehen davon aus, dass deshalb erste Geiseln frühestens am kommenden Sonntag freikommen könnten. Vorausgesetzt, die Hamas stimmt zu und das Kabinett in Israel spielt mit. Hinter den Kulissen schwelt ein Streit zwischen den rechten Regierungsmitgliedern. Weiter ungeklärt ist, ob eine Vereinbarung alle 98 Geiseln einschließen würde oder nur die 33, die zuerst aus humanitären Gründen freikommen sollen.
Informationen von Bettina Meyer. Nächste Woche Montag soll Donald Trump in sein Amt als US-Präsident eingeführt werden. Dann startet seine zweite Amtszeit. Vorher aber muss der Senat Trumps Wunschkandidaten für die Ministerämter absegnen. Da sind viele umstrittene Persönlichkeiten dabei, unter anderem Pete Hegseth, ehemaliger Fox News-Moderator, war Soldat im Irak und in Afghanistan. Er soll ein Alkoholproblem haben und 2017 sexuell übergriffig geworden sein. So unbestätigte Vorwürfe. Trump will ihn zum Verteidigungsminister ernennen, gestern aber erstmal sein Auftritt vor dem Senat, in dem seit der Wahl wieder die Republikaner die Mehrheit haben. Wie Hegseth sich präsentiert oder besser inszeniert hat, berichtet aus Washington Sebastian Hesse.
Admittedly, this nomination is unconventional. The nominee is unconventional.
Zugegeben, diese Nominierung ist unkonventionell, so der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der republikanische Senator Roger Wicker, zu Sitzungsbeginn. Dieser Kandidat ist unkonventionell.
Just like that New York developer who rode down the escalator in 2015 to announce his candidacy for president.
Genauso wie der Bauunternehmer aus New York, der 2015 erstmals ins Weiße Haus wollte. Mit dieser Einführung sollte die Seelenverwandtschaft zwischen Pete Hegseth und seinem Mentor, dem künftigen Präsidenten, betont werden. Der 44-Jährige, den Trump ins Pentagon entsenden will, stilisierte sich dann zum guten Christen und zum treuherzigen Ehemann.
I love you, sweetheart, and I thank God for you. And as Jenny and I pray together every morning, all glory, regardless of the outcome, belongs to our Lord and Savior, Jesus Christ.
Ich liebe dich, mein Schatz, und danke Gott für dich, so Hexeth mit leichtem Schluchzen. Jeden Morgen würden Jenny, seine Frau, die bei der Anhörung hinter ihm saß, und er gemeinsam beten. Diese Inszenierung gelang nicht unwidersprochen. Senator Tim Kaine, Demokrat aus Virginia, erinnerte daran, dass Hexeth jeder seiner insgesamt drei Frauen eheliche Treue geschworen hatte.
You've taken an oath, like you would take an oath to be Secretary of Defense and all of your weddings to be faithful to your wife. Is that correct?
I have failed in things in my life and thankfully I'm redeemed by my Lord and Savior Jesus Christ.
Sie haben doch vor dem Altar einen Schwur geleistet, so wie Sie als Verteidigungsminister einen Schwur leisten werden, bohrte Kaine. Ich habe im Leben wiederholt versagt, antwortete Hexeth demütig, aber sein Retter, Jesus Christus, habe ihn erlöst. So wehrte er alle ehrenrührigen Fragen ab, indem er sich als reuigen Sünder darstellte oder indem er Vorwürfe, angebliche Alkoholsucht und sexuelle Übergriffigkeit als bösartige Verleumdung des politischen Gegners abtat.
All they were out to do, Mr. Chairman, was to destroy me. And why do they want to destroy me? Because I'm a change agent and a threat to them because Donald Trump was willing to choose me.
Die wollen mich vernichten, behauptete Hexeth. Und zwar, weil er eine Bedrohung darstellt, weil Trump ihn auserwählt habe, das US-Militär wieder zu seiner Kernaufgabe zurückzuführen, zur Kriegsführung. Auch die Behauptung, er halte nichts von Frauen in Uniform, sei üble Nachrede.
I've never disparaged women serving in the military. I respect every single female service member that has put on the uniform past and present.
Niemals habe er Soldatinnen verunglimpft, sondern sie stets respektiert. Seiner schärfsten Gegnerin aus den eigenen Reihen, der republikanischen Senatorin Joni Ernst, versprach er eine Art Sonderbeauftragten für sexuelle Übergriffe im Militär einzuführen.
So as Secretary of Defense, will you appoint a senior level official dedicated to sexual assault prevention and response?
Senator, as we have discussed, yes, I will.
Mit dieser Zusage dürften sich die Reihen der Republikaner hinter Hexeth geschlossen haben. Die Versuche der Demokraten, ihn als charakterlich ungeeignet für den wichtigen Kabinettsposten zu entlarven, gingen nicht über das hinaus, was im Vorfeld bereits diskutiert wurde und Hexeth gebetsmühlenhaft wiederholter Schwur, er werde die US-Streitkräfte entpolitisieren, kam auf der republikanischen Seite spürbar an.
We are not Republicans, we are not Democrats, we are American Warriors.
Wir sind weder Republikaner noch Demokraten, wir sind amerikanische Krieger. Wann jetzt die Abstimmung darüber, wer die Krieger künftig befehligen soll, erfolgt, steht noch nicht fest.
Und die Anhörungen im Senat von Trumps Wunschkandidaten für künftige Kabinettsposten gehen weiter. Heute ist unter anderem Marco Rubio dran. Er soll Außenminister werden. Und es hat was von einem Spielfilm, was sich seit Wochen in Südkorea abspielt. Der abgesetzte Präsident Yoon hat sich wochenlang in seinem Präsidentenwohnsitz verbarrikadiert, um seine Festnahme zu verhindern. Hohe Mauern, Stacheldrahtzaun und sein Sicherheitsdienst konnten ihn bisher vor einer Verhaftung schützen. Vergangene Nacht dann die Eilmeldung, Yoon ist festgenommen worden. Er hatte Anfang Dezember im Zuge eines Haushaltsstreits kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen, was zu einer politischen Krise und landesweiten Protesten geführt hatte. Nach mehreren gescheiterten Versuchen jetzt also die Festnahme. Thorsten Iffland mit den Einzelheiten.
Um genau 10.33 Uhr Ortszeit ist die wochenlange Nervenschlacht beendet. Südkoreas suspendierter Präsident Yoon folgt Polizeikräften in einen schwarzen SUV und lässt sich in seiner Residenz in Seoul festnehmen. Praktisch zur selben Zeit veröffentlicht sein Team eine zuvor aufgezeichnete Videobotschaft. Um unglückliche Zwischenfälle oder gar Blutvergießen zu vermeiden, habe ich beschlossen, der Vorladung des Korruptionsermittlungsbüros Folge zu leisten, auch wenn ihre Ermittlungen illegal sind. Die Rechtsstaatlichkeit in Südkorea sei völlig zusammengebrochen, fügte Yoon beinahe trotzig hinzu. In den frühen Morgenstunden treffen mehr als 3000 Polizisten und Ermittler am Sitz des Präsidenten ein, um Yoon festzunehmen. Polizisten klettern mit Leitern über Zäune und geparkte Busse, die den Zugang zu Yoons Wohnanlage erschweren sollen. Am 3. Januar war ein erster Versuch noch gescheitert. Diesmal ergibt sich Yoon nach rund 5 Stunden. Er verhindert damit eine Eskalation, auch zwischen Demonstranten und der Polizei. Wenn der Präsident verhaftet werden sollte, werden wir alle hier, das Volk dieses Landes, bereit sein, die Verhaftung um jeden Preis zu verhindern, sagt dieser Yoon-Anhänger wenige Stunden vor der Festnahme. Diese Frau sieht es anders. Ich glaube, die Verhaftung sollte so schnell wie möglich erfolgen. Die Anhänger von Präsident Yoon könnten zwar argumentieren, dass es hier um die nationale Würde geht und dass man einen Präsidenten so nicht behandeln sollte, aber unabhängig davon halte ich es für falsch, dass der Anführer einer Rebellion keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten hat und sich weiterhin dagegen wehrt, obwohl ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Wochenlang hatte sich Yoon hinter Barrikaden, Stacheldrahtzäunen und beschützt von einer kleinen Armee von Sicherheitsleuten verschanzt. Er hatte jegliche Kooperation mit den Ermittlungsbehörden verweigert, erschien zu keiner einzigen Anhörung. Nun wird er erstmals wegen des Vorwurfs des Aufruhrs und des Machtmissbrauchs verhört. 48 Stunden haben die Ermittler Zeit, Yoon zu befragen. Dann erfolgt entweder ein neuer Haftbefehl oder Yoon wird freigelassen, erklärt Rechtswissenschaftler Paik Yoon-Suk im Fernsehsender Arirang.
President Yoon's voluntary appearance as opposed to arrest is not a live option at this stage.
Dass Yoon am Ende mehr oder weniger freiwillig mitgekommen ist, macht keinen Unterschied. Und in Anbetracht dessen, dass er bislang nicht wirklich mit den Behörden kooperiert hat, müssen wir abwarten, ob die Ermittlungsbehörde tatsächlich einen neuen Haftbefehl beantragen wird.
As a next step, detention warrant.
Passiert das, könnten ihn die Ermittler bis zu 20 Tage festhalten. Südkoreas größte Oppositionspartei, die Yoon einen Schwerverbrecher nennt, begrüßt die Verhaftung des suspendierten Präsidenten. Oppositionsführer Park spricht von einem ersten Schritt zur Wiederherstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Auch Südkoreas wichtigster Verbündeter, die USA, haben sich geäußert. In einer Erklärung des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses heißt es, die Vereinigten Staaten stehen zu ihrer Unterstützung für das koreanische Volk und dem gemeinsamen Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Man werde weiterhin mit der Regierung in Seoul zusammenarbeiten.
Und diese aktuelle Meldung noch zum Schluss. Der Aachener Karlspreis geht in diesem Jahr an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Karlspreis-Direktorium sagte zur Begründung, in einer Zeit epochaler Herausforderungen, in der die Europäische Union von außen durch den Angriffskrieg Russlands und von innen durch Rassisten und Demagogen bedroht werde, sei von der Leyen eine, Zitat, starke Stimme Europas in der Welt. Und wir gucken auf das Wetter. Nach dem neblig trüben und teils verregneten Morgen bleibt es jetzt weitestgehend trocken, aber weiter grau im Saarland bei 2 bis 5 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 2 bis 0 Grad und auch morgen wird es erstmal grau im Saarland. Im Laufe des Tages kann es etwas auflockern bei bis zu 6 Grad. Und das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag mit Jochen Marmit nach der Auslandspresseschau.
SR-Info Auslandspresseschau.
Ein Thema in den Kommentaren der internationalen Medien ist einmal mehr der designierte US-Präsident Trump. Zum Bericht des ehemaligen US-Sonderermittlers Jack Smith, dem zufolge Donald Trump nur dank des Wahlsieges eine Verurteilung erspart blieb, schreibt die spanische Zeitung El País. Trumps Reaktion auf den Bericht war wie erwartet. Er freute sich über das Scheitern von Smith, den er erneut beschimpfte und verkündete, dass die Wähler gesprochen haben. So ist es. Trump wird am 20. Januar erneut vereidigt. Er sieht sich durch die Wahlurnen freigesprochen. Für ihn und seine Partei sind sowohl die Arbeit von Smith als auch die des Kongresses Schnee von gestern. Jeder, der an den Ermittlungen mitgewirkt hat, hat Gründe, um seine berufliche Zukunft zu fürchten. Der Bericht von Jack Smith bestätigt die demütigende Niederlage der Justiz durch einen Populisten, der sich mit Hilfe des obersten Gerichts straffrei weiß. Schlechte Nachrichten für die Demokratie. Auch The Guardian aus Großbritannien sieht die Demokratien in der Welt in Gefahr. Wenn der zurückgekehrte US-Präsident Trump Grönland, Panama und Kanada ins Visier nimmt, wie einst Wladimir Putin die Krim und Xi Jinping Taiwan, ist er sowohl Symptom als auch Ursache einer neuen Weltunordnung. Die liberalen Demokratien, insbesondere die in Europa, müssen aufwachen und das Schießpulver riechen. Für ein Europa, das ausschließlich aus kleinen und mittelgroßen Mächten besteht, ist die einzige Möglichkeit, eine angemessene Stärke zu erreichen, ein koordiniertes gemeinsames Vorgehen. Einigkeit bedeutet Stärke. Der Standard aus Österreich schreibt zu Trumps Beteiligung am Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas: Es wird Donald Trump sein, der sich mit dem Deal schmückt. Er wird sagen, er habe Wort gehalten. Schließlich hat er ja angekündigt, dass er keine neuen Kriege beginnen, dafür aber bestehende Kriege beenden werde. Man sollte diesen Behauptungen mit der Skepsis begegnen, die sie verdienen. Nichts ist gelöst in diesem Konflikt. Die größten Hürden stehen noch. Wie soll das komplett zerstörte Gaza aufgebaut werden? Und wer soll dafür die Verantwortung tragen? Wie können die Menschen in Israels Süden ohne Angst vor Raketenbeschuss leben, ohne dass man sich dabei auf eine Dauerpräsenz der israelischen Armee in Gaza stützt? Auf diese Fragen gibt es keine Antworten. Trump mag erfolgreich Druck für ein Waffenstillstandsabkommen machen. Ob er der Richtige ist, um längerfristige Lösungen einzufordern, ist jedoch zu bezweifeln. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.